Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Folge des Geschichtsunterrichts, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer dabei, weil ohne geht's ja nicht, ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Genau, guten Tag.
Thema heute, der Ayatollah von Persien.
Genau.
Khomeini.
Der Khomeini.
Khomeini.
Ayatollah den kennen
Khomeini.
Wir besser als Khomeini.
Dieser genau. Bärtige, der gefühlt den Iran in die Steinzeit zurückgeideologisiert hat.
Ja, der ist, nachdem er lange Zeit im Exil war, im Februar 1979 nach Teheran zurückgekommen mit dem Flugzeug aus Paris.
Ich erinnere mich daran, das ist so eine...
Mit an Bord, ja.
Ich bin ja 69er Jahrgang und ich... So, man hat ja wann hat man eigentlich zum ersten Mal internationale Politik wahrgenommen? Und das ist in meiner Erinnerung, ist es tatsächlich Iran, Ayatollah Khomeini, der war ständig in den Nachrichten.
Ja, das stimmt. Und der war ständig in den Nachrichten. Wir hatten auch einen Reporter, der das hautnah berichten konnte, nämlich Peter Schollatour.
Ah, ja.
Peter Schollatour hat sich ja viel in dieser Gegend rumgetrieben, hat glaube ich 30.000 Bücher geschrieben und war mit in der Maschine der Air France, als Ayatollah Khomeini nach Teheran geflogen ist. Und er berichtet, dass die Menschen in dem Flugzeug total aufgeregt waren, bis auf den Ayatollah selber, der war total ruhig. Und die waren sich nämlich nicht ganz sicher, ob nicht möglicherweise die iranische Flugabwehr dieses Gerät abschießt oder dass man sie, wenn man in Teheran landet, sofort festnimmt.
Jetzt müssen wir nicht erstmal gucken, warum der überhaupt erstens überhaupt zurückgeflogen ist und überhaupt rein durfte.
Ich sag dir kurz die Geschichte zu Ende, weil die ist ganz am Anfang, dann gehen wir wieder zurück, natürlich. Also jedenfalls, der Schollatour kriegt in dieser Maschine mit, dass die Sorge haben, und dann kommt irgendein Vertrauter von Khomeini auf ihn zu und gibt ihm einen Briefumschlag und sagt, den bitte nimmst du an dich, und wenn wir da also verhaftet werden, dann behalte ihn, und wenn wir nicht verhaftet werden, dann gibst du mir einfach zurück. So, und dann kommen sie in Teheran an, da stehen 2 Millionen Leute am Flughafen und jubeln. Und dann kommt der Typ zu ihm und sagt, kannst du mir wieder zurückgeben, es ist alles gut. Und darin war die Verfassung enthalten, die Khomeini dem Iran geben wollte. Sie ist dann nicht durchgesetzt worden, weil das dann noch wieder anders wurde. Aber immerhin, diese Geschichte ist schon auch ein bisschen symptomatisch für das, was da im Februar 1979 passiert ist. Und die Bilder, die du in Erinnerung hast, sind Millionen schreiender, tobender, weinender, jubelnder Menschen in Teheran, die diesen alten, weißbärtigen Mann mit schwarzem Turban und schwarzen langen Klamotten bejubeln, der ihnen in einer relativ sonoren Stimme irgendwelche Sachen erzählt, die wir in Deutschland nicht verstanden haben. So. Und wir haben vermutlich auch nicht bestanden, was das mit der Geschichte davor war, weil Persien, wie es da noch hieß, vor dem Ayatollah, für uns natürlich in unserer Lebzeit repräsentiert wurde, den Schah von Persien, nämlich Mohammed Reza Pahlavi. Das war dieser Typ, der auf einem riesigen goldenen Thron in Teheran saß und sich sozusagen mit Prunk und Gold und Geschmeide umgab.
Das war ein Monarch, ne?
Das war ein Kaiser.
Ein Kaiser.
Okay. Und der war verheiratet mit Soraya. Aha. Und das war so ein Glamour-Paar auf den Partys der Welt und ein König und Kaiser, der also sein Land beherrschte und es in den Westen führen wollte, und das tat mit dem Geld, das er über das Öl verdient hat, das damals noch reichlich aus dem Iran, dem heutigen Iran, dem damaligen Persien herausgesprudelt ist. So, und dieser Schah Reza Pahlavi, der war 1940 an die Macht gekommen. Das hatte eine relativ innenpolitische Schwierigkeit vorhergesehen, also war davor festzustellen, weil sein Vater hatte große Probleme mit der inneren Opposition. Er wurde dann im Grunde genommen abgesetzt, weil sowohl die Briten als auch die Sowjetunion den Iran besetzt haben, jeweils zum Teil. Und das, obwohl der Iran neutral war. Also Iran hat am Zweiten Weltkrieg nicht teilgenommen, aber mit dem nationalsozialistischen Deutschland so ein bisschen sympathisiert, sage ich mal. Und die beiden, also Sowjetunion und England, hatten die Befürchtung, dass das Öl aus dem Iran sozusagen nach Deutschland kommen würde und damit, ich sag mal, die Kriegsfähigkeit der Deutschen noch ein wenig verlängern würde. Und gleichzeitig brauchte die Rote Armee den Iran als Nachschublinie, und das hatte insofern also eine strategische Bedeutung. Und die Engländer wollten eigentlich jemand ganz anders auf den Thron setzen, 1941, aber das Parlament in Teheran ist denen zuvorgekommen und hat also in einer Nacht- und Nebelaktion den damals ganz jungen Reza Pahlavi zum neuen König, also zum Nachfolger seines Vaters gewählt. Mhm. Und dann hat er also den Zweiten Weltkrieg, sozusagen das Land in der Neutralität gehalten, hat aber sozusagen akzeptieren müssen, dass sowohl Briten als auch Sowjets im Land ihre Truppen stationiert behielten und dann einfach, ich sag mal, das Land als Durchmarschgebiet oder als Nachschublinie benutzt haben. Und nach dem Krieg ging dann eigentlich das Problem los und deswegen ist Persien, wie es damals hieß, eben auch so ein bisschen in die Arme des Westens geraten. Nach dem Krieg hat Stalin seine Truppen aus dem Land nicht abgezogen. Im Norden des heutigen Iran standen also Rotarmisten und das führte zu einem heftigen Knatsch zwischen Washington und Moskau, der darin endete, dass die USA angekündigt haben, dass sie einmarschieren, falls Stalin seine Truppen dort nicht abzieht. Also aha. Truman, der war damals Präsident in den USA, hat das also groß angekündigt und der hat also gesagt, wenn du da jetzt nicht abhaust, mein Freund, dann kommen wir und dann gibt es eine Verlängerung des Krieges oder ein neues Aufflammen des Krieges. Und daran hatte Stalin nun wirklich kein Interesse, weil die Sowjetunion hatte ja unter dem Zweiten Weltkrieg am allermeisten gelitten. Mhm. Und insofern war das etwas, was er natürlich nicht machen wollte. Und diese Drohung der Amerikaner sorgte dann dafür, dass die Sowjets ihre Truppen zurückgezogen haben. Und das wiederum hat dann der Schah in der Öffentlichkeit gegenüber den Persern sozusagen für sich ausgeschlachtet und hat gesagt, also es war der Erfolg meiner Politik, dass die Sowjets jetzt aus dem Land sind und hat dann verschwiegen, dass die Rotarmisten 80%, glaube ich, des Staatsschatzes mitgenommen haben, nämlich 11 Tonnen Gold.
Oha.
Und das war sozusagen der Ausgangspunkt dafür, dass es dann dem Iran Anfang der 50er Jahre wirtschaftlich sicher sehr, sehr schlecht gegangen ist und die sozusagen sehr lange Zeit gebraucht haben, um aus dieser Krise wieder herauszukommen, eben mit Hilfe des Öles. Das aber, das muss man auch sich immer vorstellen, in den 50er und 60er Jahren war das spottbillig, ja, das war so teuer wie Wasser, also ja. Lächerlich, also die Preise, die wir da heute bezahlen, da hätten die damals am Rad gedreht, wenn die gesagt hätten, also weißt du, was zahlen wir heute für einen Liter Diesel, 1,40 oder sowas oder 1,30, das sind ich, ja. Nach damaliger Währung sind das 2,80 Mark ja. Und ich weiß, dass ich, also für den Liter Diesel und das wäre dann ungefähr 3,50 Mark oder sowas für einen Liter Benzin und ich weiß, als ich meinen ersten VW Käfer hatte.
Ja.
Das muss gewesen sein, lass mich mal gerade überlegen, so irgendwann Mitte der 70er Jahre.
Ja.
Da habe ich für den Liter Benzin 44 Pfennig bezahlt.
Und was hast du für einen Stundenlohn gehabt?
Das muss 22 Cent. Ja, ja, ich wollte nur sagen, das war sozusagen das war die Relation.
Ja.
Also man konnte mit dem Öl zwar natürlich Geld einnehmen, aber eben nicht in dem großen Maße, wie das heute der Fall ist.
Und man darf nicht vergessen, bei uns war der Sprit auch damals schon teuer.
Ja, ja, natürlich. In Amerika war der viel billiger. Ja. Also wenn du dann nach Amerika gefahren bist, da kriegst du für 1,50 Dollar oder sowas 5 Liter oder 4,5 genau. Liter. Also es war tatsächlich eine andere Relation auch wirklich. Und in dieser Zeit sozusagen hat er nicht nur mit der Wirtschaft zu tun gehabt, sondern auch mit den immer schon im Iran natürlich vorhandenen religiösen Führern.
Mhm.
So, und dazu muss man wissen, dass sein Vater, der hatte auch Stress mit den religiösen Führern und hat einen ganz, ganz strengen antiklerikalen Kurs gefahren. Er hat also, ich sag mal, bestimmte Dinge verboten, die in den Moscheen gepredigt werden durften. Es waren, wie soll ich sagen, also ein Antikleriker, also sie wurden auch Leute ins Gefängnis gesteckt und die wurden tatsächlich auch verfolgt. Und der Geheimdienst hatte immer schon im Iran eine große Bedeutung und der wurde eben auch gegen die geistlichen Führer eingesetzt. Und der neue Schah, also unser Reza Pahlavi, der hat gesagt, das muss ich irgendwie anders machen. Er sagte, wir gehen auf die Geistlichkeit zu und er hat sich mit denen getroffen und zusammengesetzt und er hat gesagt, ich unterstütze euch, ihr dürft also eure Sachen hier vertreten, aber ihr müsst im Gegenzug mich in Ruhe lassen und ich garantiere euch dafür sozusagen Schutz. Also ein Islam ohne den Schutz der Monarchie werde angesichts des überall und weltweit agierenden Kommunismus nicht lange überleben können, weil die Kommunisten mit dem Islam auch nicht so wahnsinnig viel am Hut hatten.
Mhm.
Also die Geistlichkeit und der Schah haben so eine Art Agreement abgeschlossen und beide Seiten hatten etwas davon.
Nicht Angriffspakt.
So kann man das sagen, aber das war irgendwann in den 50er Jahren, ich weiß jetzt das Datum nicht ganz genau, aber Anfang der 50er Jahre und das ging so ungefähr 10 Jahre gut. Das heißt also, der Konflikt, der natürlich im Iran immer vorhanden war zwischen den Ideen der geistlichen Führerschaft und der weltlichen, ich sag mal, Ausrichtung der Politik des Schah. Der führte also völlig westliche Freizeitvergnügungen in Teheran ein. Da gab es keine verschleierten Frauen, die tragen alle Mini, oder nicht alle, aber es wurde Minirock getragen, und es gab T-Shirts aus dem Westen mit entsprechenden Aufdrucken und so weiter und so fort. Also nichts, sozusagen, was die Geistlichkeit gut finden konnte. Mhm. Und aus dieser Geistlichkeit heraus, also ragte relativ bald ein gewisser Khomeini, und er war sehr schnell bekannt geworden durch relativ radikale Predigten. Also er war jemand, der die Scharia einführen wollte, der wollte den Gottesstaat errichten, mhm. und er hat gesagt, es gibt einen unabänderlichen göttlichen Willen. Also das muss man sich auch vorstellen, wenn du also weltlicher Herrscher bist und versuchst, dein Land zu regieren, dann kommt einer auf dich zu und sagt, alles, was du machst, ist dummes Zeug, weil dein Wille zählt sowieso nicht. Das Einzige, was zählt, ist göttlich. So, ja. Jetzt versuchen wir zweimal, das hat auch Kant schon probiert, Gott zu beweisen und dessen Wille nachzuvollziehen. Geht nicht. Du musst das glauben. Ja. So, und dann kannst du natürlich, wenn du das tust, kannst du ja gerne machen, aber wenn du das tust, dann bist du sozusagen in der Kommunikation mit der restlichen Welt auf relativ dünnem Eis, weil die müssen das nämlich auch glauben. Wenn die das nicht glauben, dann sagen die einfach, du hast einen an der Marmel, und das interessiert mich alles nicht, was dein lieber Gott erzählt. Mich interessiert nur, was hier auf der Welt geschieht.
Ja.
So, und wenn du also diese beiden Positionen hast, dann gibt's nur entweder oder. Du kannst das nicht, also wenn du Religion zur Leitlinie der Politik machst, dann müssen das die anderen auch tun, oder du bist isoliert.
Ja.
Wenn du Politik nach Rationalität machst, dann kann man Rationalität nachprüfen, wissenschaftlich oder intellektuell. Aber eben Gott, da wird es schwierig. So, mhm. und dann hat der Ayatollah, also der spätere Ayatollah, dann im Oktober 1964 das noch ein bisschen weiter gedreht und hat diese, ich sag mal, göttliche Fügung und die göttlichen Ideen bezogen auf weltliche Gegebenheiten. Und er hat am 28. Oktober 1964 eine Predigt gehalten, die nach Auffassung der iranischen Überwachungsbehörden jedenfalls so staatsgefährdend war, dass er auf der Stelle verhaftet wurde. Er hat gesagt, Amerika sei die, Zitat, Quelle unserer Probleme. Israel ist die Quelle unserer Probleme und Israel ist Amerika. Die Gesetze des iranischen Parlaments sind illegal, das gesamte Parlament ist illegal. Artikel 2 des Zusatzes zur iranischen Verfassung, nachdem eine Gruppe von 5 Mullahs jedem Gesetz zustimmen muss, nachdem sie es daraufhin geprüft habe, ob es denn mit dem Islam übereinstimmt, wurde nicht beachtet. Und schließlich sagte er am Schluss, dass diejenigen vernichtet werden sollen, die den Islam und den Koran verraten haben. So.
Damit sagt Zitat er indirekt, Ende. Die Regierung muss vernichtet werden. Ja.
So ist es. Und damit wiegelte er das Volk auf, jedenfalls
den Teil des Volkes. Und das hat auch funktioniert, das Aufwiegen.
Absolut. Den okay. Teil des Volkes, der ihm sozusagen glaubte und der eben auch streng, sage ich mal, streng gläubig war. Heute würde man sagen Islamisten oder so etwas, die also über alle Rationalität, über alle demokratische Willensbildung, über alles, was ein Mensch sich ausdenken kann, einen göttlichen Willen stellt, den man eben glauben und nicht beweisen kann. Und diese Aussage, die sozusagen insofern auch noch brutaler war, weil Persien oder der Schah eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Vereinigten Staaten unterhielt. Mhm. Und wenn nun also Amerika auf einmal die Quelle unserer Probleme ist, dann ist das sozusagen das genaue Gegenteil. Also der wird festgenommen und dann wird er verbannt. So, und dann haben die gesagt, also du fliegst aus dem Land raus, und dann haben sie den ausgeflogen, und zwar in die Türkei. So. Dann saß der gute Mann in der Türkei und
aber die war ja damals auch, also laizistischer als die Türkei ging es ja auch nicht. Der muss doch da gelitten haben wie ein Hund.
Ja, das ist denen ja egal gewesen. Die haben ihn einfach rausgeschmissen. So, und dann saß er da und hat tatsächlich gelitten wie ein Hund und hat sich erstmal zurückgezogen und hat so ein bisschen geschrieben und hat versucht, Kontakt aufzuhalten, und wurde dann oder hat dann einen Antrag gestellt, ob er denn nicht zu Unterrichtszwecken in den Irak übersiedeln dürfe, also ins Nachbarland der Iraner. Und das wurde genehmigt, und dort regierte Ende der 70er Jahre, wie wir alle wissen, ein gewisser Saddam Hussein. Das ist gut zu wissen und zu merken, weil bald werden diese beiden Länder gegeneinander Krieg führen, und Saddam Hussein und Ayatollah Khomeini sind die beiden Chefs sozusagen der kriegführenden Kombattanten. Also im Oktober 1978 kommt es dann dazu, dass Saddam Hussein auch aus dem Irak rausgeschmissen wird, weil er eben auch dem Saddam Hussein zu radikale Thesen vertritt. Und nun ist der arme Mann wieder im Flugzeug und fliegt nach Paris. So, Paris hat ihn aufgenommen und er lebt dort relativ feudal. Er hat dort Kontakte zu ausländischen Journalisten, die im Westen natürlich frei berichten können und ihn auch besuchen. Er macht lange Interviews und führt also Klage gegen den Schah und wird dann in Persien als kommunistischer Verschwörer gebrandmarkt und er wird so richtig denunziert, auch in der Presse. Ja. Das führt dann dazu, dass er sich irgendwann dazu auslässt und sagt, es muss jetzt so weit kommen, wir müssen den Schah stürzen. Im September, also einen Monat nachdem er in Paris angekommen ist, gibt es eine Allianz sozusagen von Gegnern des Schahs, der inzwischen das Land wirklich rigide, brutal und mit Hilfe des Geheimdienstes unterdrückt und führt, aber im Westen immer noch hofiert wird. Also er ist immer noch ein gern gesehener Gast.
Und warum?
Ist immer noch, naja, das ist die Frage, Öl ist wichtig, ja, okay, die Frage Nicht-Einmischung ist wichtig, die Frage, wem glaubst du, ist wichtig. Ja. Und es gibt dann in dieser Zeit allerdings schon die ersten Risse und es gibt die ersten Überlegungen, dass man das doch vielleicht nicht machen sollte. Und es kommt dann zu dem berühmten Treffen auf Guadeloupe, da kennen wir noch die Bilder von, wo also Frankreich, Großbritannien, glaube ich, die Bundesrepublik, ich glaube auch die Vereinigten Staaten sich treffen, also die Präsidenten und Kanzler, und beschließen, dass man dem Schah das Vertrauen entziehen könnte oder sollte und sich möglicherweise auch mal mit dem Ayatollah treffen könnte. So, und ihn möglicherweise auch unterstützen könnte. So, und in diesem Zusammenhang ruft also der Ayatollah auf zum Generalstreik. Ja. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. In Persien wird das Kriegsrecht ausgerufen, Anfang September. Am 8.9. herum gibt es also einen Tag, an dem wirklich richtig gemordet und geschossen wird. Bis zu 15.000 Menschen sollen dort ums Leben gekommen sein. Daraufhin ruft Khomeini aus Paris die iranische Armee zum Putsch auf. Und er macht sich sozusagen zum Fürsprecher eines unterdrückten iranischen Volkes, sagen wir
es
mal so.
Ja, und das ist ja tatsächlich wahr, ne?
Also man kann das so sehen.
Er hat mit eiserner Hand regiert, was man so sagt.
Also. Er hat sozusagen um sein politisches Überleben gekämpft und das mit unlauteren Methoden. Das ist völlig unstrittig.
War denn vorher bevor diese Auseinandersetzung letztendlich losging, war das denn ein gütiger Herrscher sozusagen?
Nein, bestimmt nicht. Das hat uns aber auch hier im Westen überhaupt nicht interessiert, waren daran interessiert, dass es ein westliches Land wird, ja, mit dem wir vernünftig Handel treiben können, dass uns das Öl verkauft. Man überhaupt
vernünftig reden kann, was ja bis heute mit dem Iran nicht wirklich geht. Ne?
Das geht überhaupt nicht, genau. Jedenfalls, also insofern war der Kurs, den der Schah eingeschlagen hat, für uns im Westen positiv. Ja. Ja, wir haben das unterstützt. Also wir finden Gottesstaaten und so mit Scharia und ähnlichen Dingen, für uns ist das ja schwierig. So,
schön,
und
schöner Euphemismus.
Jedenfalls, wir haben das also gut gefunden und in dem Moment, wo aber jetzt wirklich, ich sag mal, Massendemonstrationen waren, wo es Generalstreiks gab, wo also offensichtlich das Volk unter den Drangsalierungen des Schah gelitten hat, sind so westliche Führer wie Jimmy Carter. Ja, der war damals Präsident der Vereinigten Staaten, der berühmte Erdnussfarmer.
Ich lese gerade ein sehr schönes Buch, das heißt Fantasyland. Da geht es darum, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass solche Freaks wie Trump da die Macht übernehmen. Und der Autor sagt halt auch, naja, was die meisten vergessen haben, wir tun immer so, als wäre der Carter so ein ganz normaler Mensch gewesen. Aber der war halt auch ein Freak. Der hat halt, bevor er gewählt wurde, behauptet, er hätte ein außerirdisches UFO aus nächster Nähe gesehen. Und alle haben es ihm verziehen. Das ist schon, so als nebenbei bemerkt.
Das ist alles Absurdistan. Entschuldigung. Aber jetzt mal ganz egal, also der Jimmy Carter war jedenfalls jemand, der dann auch sagte, also wir sollten mal überlegen, ob wir da nicht irgendwie und so. Und der war der Erste, der umgefallen ist. Helmut Schmidt ist dann auch umgefallen. Aha. Jedenfalls wurde dann die Unterstützung vom Schah auf den Ayatollah gelenkt. Und dazu kam dann gleichzeitig noch, dass eben der Schah von Persien sehr krank war. Und er merkte sozusagen, als die Unterstützung des Westens wegfiel, dass er, ich sag mal, keine Chance mehr groß hatte. Und er ist dann im Januar 1979 aus Teheran abgeflogen und hat sich in ärztliche Behandlung gegeben. Er landet dann irgendwann in Acapulco, weil dort hatte er ein sehr schönes, schickes, weißes Haus. Das habe ich mal gesehen. Konnte man vom gegenüberliegenden Strand immer beobachten, ob der dann gerade da war. Und dort hat er dann seine letzten Jahre verbracht. Er ist dann an Krebs irgendwann gestorben. Und damit war der Weg frei für den Ayatollah Khomeini, der dann tatsächlich, nachdem der Schah das Land verlassen hatte, wie ich am Anfang gesagt habe, sich dann in die Air France-Maschine gesetzt hat und nach Teheran geflogen kam und dort dann, ich sag mal, diese dieses riesige Land und dieses auch sehr schöne Land komplett auf den Kopf gestellt hat. Er sagte also, wir haben, und die Bilder, die du gesehen hast, vielleicht als kleiner Junge im Fernsehen oder irgendwann später, die haben signalisiert, da sind 1 Million Menschen auf der Straße, die Frauen sind schwarz gekleidet mit teilweise komplett Verschleierung, aber sie waren alle sehr, sehr aggressiv oder man kann auch sagen euphorisch. Und man hatte sozusagen ein Bild in die Welt gesendet, das signalisierte, seht her, hier steht ein Volk, das sich nicht länger von der westlichen Ideologie drangsalieren lässt. So, und damit dann auch ein Beweis sozusagen dieser neuen Ideologie oder dieser Einstellung dazu kam, stürmten im November 1979, also ein paar Monate nachdem der Ayatollah im Teheran angekommen war, 400 Iraner die amerikanische Botschaft und nahmen 50 Angestellte, die dort arbeiteten, als Geiseln. Mhm. So, und diese Geiselnahme dauerte 444 Tage. Das ist mehr als ein Jahr, wie wir wissen, und hat eine dramatische Auswirkung gehabt, denn Jimmy Carter war nicht in der Lage, diese Geiseln zu befreien. Es hat ein paar Versuche gegeben, die aber wirklich dilettantisch gescheitert sind. Und diese Geiselnahme hat die entscheidende Bedeutung gespielt in einem Wahlkampf in den Vereinigten Staaten zwischen Jimmy Carter und Ronald Reagan. Mhm. Und es gibt viele, die sagen, Ronald Reagan hat gewonnen, weil Jimmy Carter nicht in der Lage war, diese Geiseln aus der Haft zu befreien. Okay. Und kaum war Ronald Reagan gewählt, wurden die Geiseln freigelassen. So, also wir können jetzt lange drüber spekulieren und so, ob das irgendwie abgesprochen.
Sie wurden freigelassen.
Naja, die sind frei gekauft worden. Aber jedenfalls ist nach außen hin so, war das dann sozusagen Freilassung. Okay. Zwei Dinge würde ich gerne noch sagen, weil der Ayatollah, der geht bei uns immer so durch als ein Bösewicht, der also dieses Land in die Scheiße geritten hat, mit Verlaub. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Der theokratische Staat, den wir heute dort sehen, ist nicht die Idee von Khomeini gewesen. Er wurde es erst nach seinem Tod. Also, wenn ich das richtig verstanden habe bei der Recherche und auch bei den Interviews, die wir für die Sendung gemacht haben, dann hatte der Ayatollah ganz andere Vorstellungen. Er hatte durchaus die Vorstellung, dass Frauen eine ganz andere Rolle spielen sollten, eine gleichberechtigte nämlich. Mhm. Er hatte zwar natürlich die Idee, dass es ein Gottesstaat wird mit Scharia und entsprechenden Regelungen, aber nicht so streng und nicht so drastisch, wie das dann, was wir später gesehen haben, den Iran ausgemacht hat. Das ist das eine. Und das zweite, er ist ein Jahr nach oder anderthalb Jahre, nachdem er in den Teheran, in den Iran zurückgekommen ist, von einem Krieg sozusagen überzogen worden, weil nämlich die Nachbarschaft guckt natürlich genau, was passiert jetzt im Iran. Und einer der Nachbarn war der Irak. So, und es ging dem Irak unter Saddam Hussein darum, die, ich sag mal, Dominanz in der
Hegemonialmacht zu werden.
Regionale Hegemonialmacht zu werden, auch die Dominanz über die Muslime zu bekommen. Und da stand ihm dieser neue Gottesstaat sozusagen im Wege. Und der zweite Grund, warum der Irak den Krieg begonnen hat, war die Erkenntnis, dass der Iran tatsächlich in großen Schwierigkeiten steckte, wirtschaftlich, politisch. Und natürlich musst du da immer bedenken, so ein Umsturz geht nicht so einfach vonstatten, sondern da gibt es ja Millionen von Menschen, die das Schah-Regime toll fanden. Was machst du mit denen? Du kannst sie nicht alle erschießen. Also du hast innere Schwierigkeiten, du bist innenpolitisch geschwächt. Und in dem Moment überfällt der Irak den Iran und es beginnt ein 8 Jahre dauernder Krieg, der dieses Land am Schluss nahezu ausgeplündert übrig lässt. Also beide Staaten sind davon natürlich stark betroffen gewesen. Und das sozusagen hat nicht die Entscheidung gebracht, wer die Hegemonie inne hat, und hat im Grunde genommen überhaupt kein Ergebnis gebracht, außer dass beide Seiten wirklich unfassbare Brutalität ins Kriegsgeschehen gebracht haben. Das haben wir wirklich in dem Maße noch nicht gesehen. Ich will nur mal so zwei Zahlen sagen. Der Irak, also Saddam Hussein, hat über viele Jahre Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Diesem Einsatz sind etwa 40.000 Menschen zum Opfer gefallen. Der hat Fassbomben abgeschmissen mit Chemikalien über irgendeiner Stadt, um einfach Macht zu demonstrieren. Ja, das ist nicht nur ein Verstoß gegen jede Form des menschlichen Anstandes und überhaupt des Menschen, sondern eben auch gegen die Kriegsverordnungen von Haag und von Ochwo. Also grauenvoll. Auf der anderen Seite machte der Ayatollah etwas, wie ich finde, nicht minder Beklopptes und Schreckliches. Er setzte 90.000 oder 95.000 Kindersoldaten ein. Aha. Und diese Kindersoldaten, es waren mehrere Hunderttausend, die er eingesetzt hat, 95.000 sind gestorben. So. Okay. Und diese Kindersoldaten, weißt du, was die um den Hals hatten? Einen Plastikschlüssel, damit sie Eingang ins Paradies finden. Und da muss ich wirklich sagen, das verschlägt mir immer noch die Sprache, weil ich so viel Zynismus kann ich einfach nur ganz schwer ertragen. Das muss ich wirklich sagen. Diese kleinen Kinder, man hat die Bilder damals gesehen, ich erinnere mich auch daran, hatten einen Plastikschlüssel, mit dem sie die Tür zum Paradies aufschließen konnten. Das musst du dir mal vorstellen.
Warum hat er die eingesetzt?
Hatte ja, der weil er genug? Keine anderen hatte.
Okay, okay.
Ja, er hatte keine anderen. Und das, also diese Maßnahme, das ist, finde ich jedenfalls, wirklich entlarvend. Insofern gehört der für mich auch zu den Bösen auf dieser Welt.
Ja.
Sowas zu machen, ist unfassbar. So, und nun kommt der Iran heute daher, und das ist mir eben auch unfassbar. Wir können mit einem Staat nichts anfangen, der seine Gesetze nach göttlichen Richtlinien macht. Das geht eben einfach nicht.
Niemand
und man
kann
muss,
damit, ja.
Genau, man muss die Finger dann davon lassen und sagen, gut, dann macht es eben, wie ihr wollt, aber wir nicht.
Ja.
Nun ist das natürlich so einfach gesagt als getan. Wir können nicht einfach ein Land, das so groß ist und so wichtig ist in der Region, einfach mal links liegen lassen.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich ein extrem großes Problem. Und ich weiß nicht, wie man da rauskommt, solange der Staat so organisiert ist, wie er organisiert ist. Und man auch, ich hatte ja immer gedacht, jetzt ist ja der Rouhani dran als Staatspräsident, der ja so ein bisschen gemäßigter und auch freundlicher daherkam und auch nicht mehr so viel Blödsinn erzählt hat. Aber auch da kommt man ja nicht darum herum zu sagen, was die da machen und wie sie Dinge entscheiden und wie sie
da ihr ist was faul,
Leben
ja.
regeln. Da ist irgendwie, das ist alles Quatsch.
Ja,
tut mir
ja,
leid.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Ich meine, das der momentane Umgang mit dem Iran, also zumindest vor allen Dingen der momentane Umgang der EU mit dem Iran scheint ja einigermaßen zu funktionieren, ne? Dass man sagt, so komm, also solange ihr euch an internationale Verträge haltet, also das Atomabkommen zum Beispiel, solange kann man mit euch irgendwas verhandeln, aber
ja.
Fragil bleibt es natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Ne? Absolut.
Und eigentlich
absolut,
würde man sich absolut wünschen, dass das Volk da auch nochmal aufsteht und sagt, wir haben da keinen Bock mehr drauf.
Ja, das
aber wahrscheinlich haben die Mullahs da einfach nur die Geheimdienststruktur vom Schah übernommen und
naja, wir kriegen das auch nicht so richtig mit.
Ja.
Vor 2-3 Jahren gab es mal so ein bisschen Probleme in Teheran, da konnte man auch was sehen, da gab es dann so Handyfilmchen und so, aber so richtig mitkriegen, wie es im Land aussieht, das tun wir nicht. Das liegt eben daran, dass der Geheimdienst das alles abschottet.
Ja.
Wir kriegen ja aus China nichts mit. Also wenn du da einfach das Internet kappst und einfach Wege nach draußen verhinderst, wenn das technisch wirklich geht, dann ist es einfach schwierig. Da musst du halt selber hin und das verbieten sie dir. Also das ist schon nicht so einfach und wir wissen nicht genau, wie es in dem Land zugeht. Aber Ich wünsche mir auch nicht, dass es da irgendwie Bürgerkrieg oder Ähnliches gibt, aber irgendwie, dass man mal zur Vernunft kommt, in Anführungsstrichen, sehe ich im Moment auch nicht.
Ich wollte gerade fragen, kriegt man denn vernünftige Verhältnisse überhaupt ohne Bürgerkrieg hergestellt?
Ja,
und kommen jetzt nicht mit der DDR, weil da stand halt die Bundesrepublik, da stand halt die Bundesrepublik auf der anderen Seite des Zaunes und hat gesagt, hier, ne, wir stützen das.
Ja, ja.
Also.
Ja, das, ich weiß es nicht. Also so ein System, wie die Mullahs da aufgezogen haben, das abzuschütteln ohne Bürgerkrieg, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass es einen gibt. Ich will auch gar nicht, dass es einen gibt. Aber das Problem ist einfach, wir haben da Leute am Start, denen würde ich nicht mal ein ganz mieses Gebrauchtauto abkaufen. Also das geht gar nicht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und vielen Dank an euch für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 11. Februar 2019. Da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.